Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Thomas Veltin.
Psalm 37. An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten. Weinten, wenn wir an Zion gedachten. Unsere Harfen hängten wir an die Weiden dort im Lande, denn die uns gefangen hielten, hießen uns dort singen und in unserem Heulen fröhlich sein. Singt uns ein Lied von Zion. Wie könnten wir des Herrn Lied singen? In fremdem Land. Vergesse ich dich, Jerusalem, so verdorre meine Rechte. Meine Zunge soll am Gaumen kleben, wenn ich deiner nicht gedenke. Wenn ich nicht lasse, Jerusalem, meine höchste Freude sein. Ja, ein ergreifender Text, der geht nachher noch weiter, auch sehr hart weiter, weil die Juden, die dieses Lied singen, dann im weiteren Verlauf ihre Unterdrücker verfluchen. Und trotzdem, wenn man das hört, es ist ein starkes Gefühl von Sehnsucht, Heimatgefühl da drin. Die Juden, das war vielleicht so 600 vor Christi Geburt, waren von Nebukadnezar weggeführt worden, die sogenannte babylonische Gefangenschaft. Sie waren fern der Heimat. Allein die Flucht oder die Bewegung dorthin war schon sehr mühevoll, sehr anstrengend gewesen. Jetzt also auf lange Zeit wohl verbannt, deportiert. Eine fremde Kultur, fremdes Klima vielleicht, fremdes Essen, fremde Sprache, fremde Gewohnheiten, wahrscheinlich rechtlos. Und da sitzt man dann da und verfällt in Trauer, in Depression und Niedergeschlagenheit. Da geht es einem nicht gut. Und da entsteht so ein Lied. Und dieses Lied, dieses Gebet hat eine solche Wertigkeit, dass die jüdische Kultusgemeinde es besonders erhoben hat in ihren Gebetskanon. Und es wird regelmäßig gebetet. Kann man verstehen. Und doch, obwohl das alles so schrecklich ist, gibt es eine Stimme, die meldet sich zu Wort und diese Stimme nimmt das Leid, die Trauer, die Depression der Juden gar nicht so ernst. Das steht hier nicht im Psalm drin, aber wenn man die Bibel als Ganzes liest, dann findet man jemanden, der zur gleichen Zeit diesen Menschen, die da so traurig sind, einen Brief schreibt. Und diesen Brief finden wir auch in der Bibel. Das ist Jeremia. Und Jeremia, der hat diesen Menschen dort etwas zu sagen, im Auftrag Gottes. Und diesen Brief möchte ich euch auch vorlesen. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu den Weggeführten. Zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zollt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, damit sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet, sondern suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lasse, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr wohl geht, so geht es euch auch wohl. Soweit also dieser Brief, den der Jeremia schreibt. Wenn man den Text, den ich zuerst gelesen habe, den Psalm, wenn man dem eine Überschrift geben möchte, dann würde man sagen, den könnte man überschreiben mit: Ich vergesse Jerusalem nicht, das ist meine Stadt, ich vergesse meine Stadt nicht. Den Brief des Jeremia, den könnte man überschreiben mit: Ich vergesse meine Stadt nicht, ich vergesse Babylon nicht. Und wenn man beide Texte so nebeneinander liegen hat oder nebeneinander hört, dann spürt man eine sehr starke Spannung, eine Ambiguität, würde man vielleicht heute sagen. Und da ist auf der einen Seite die Sehnsucht nach dem, wo man herkommt, nach Jerusalem, nach der Heimat. Und auf der anderen Seite die Aufforderung, dass man eben dort, wo man gelandet ist, ankommen soll. Das soll das Zuhause werden, da soll man Wurzeln schlagen. Das ist eine Spannung, die nicht nur die Juden in der Phase erlebt haben, das haben die Juden immer wieder so erlebt. Und es ist auch eine Spannung, in der wir Christen leben. Wir bringen das dann, oder ich habe das von alten Christen früher so gehört, die haben das dann auf die Formel gebracht: Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Das habe ich mir mal so gemerkt. Ja. Und das sagt es eigentlich ganz gut aus. Wir leben in dieser Welt mit ihren ungeistlichen Strukturen, mit Dingen, die nicht in Ordnung sind. Da leben wir. Da arbeiten wir, da gehen wir unseren Hobbys nach, da haben wir unsere Freundschaften, da leben wir. Aber wir sollen uns eben nicht anpassen. Wir sollen uns aber andererseits auch nicht von der Welt abkehren und enden wie Säulenheilige in der Antike. Das waren Menschen, die in den ersten Jahrhunderten nach dem Christentum die Meinung hatten, die Welt wäre so schlecht, da sollte man sich wirklich distanzieren, auch lokal distanzieren und geht am besten auf eine Säule. Dann hat man keinen Kontakt. Ja? Und die wurden dann auch mit Stangen irgendwie versorgt, weiß nicht. Die fühlten sich natürlich auch ganz toll, weil sie mussten sich ja nicht irgendwie die Finger schmutzig machen. Aber sie waren auch eine Karikatur. Die Leute haben über sie gelacht. Die Leute wollten zum Beispiel sehen, naja, wer 24 Stunden da oben sitzt, der muss ja auch irgendwann mal, wie sagt man, der muss mal. Ne? Also das war eine Karikatur. Das war eine Karikatur. So sollen wir nicht enden. Wir sind, solange wir als Christen in dieser Welt leben, in dieser Spannung. Und deswegen sagen beide Texte uns etwas. Schauen wir uns doch mal den Psalm 137 an. Hier ist die zentrale Aufforderung, vergesst nicht, wo ihr herkommt. Macht euch klar, ihr seid nicht immer hier in Babylon. Eure Heimat ist woanders. Oder mit dem Philipperbrief gesprochen, unsere Heimat ist im Himmel. Wir sind Fremdlinge, wir sind Gäste. Wir sollen nicht so tun, nicht so leben, als wären wir für immer auf dieser Erde. Wir sollen auch nicht meinen, dass alles, was das Reich Gottes und unseren Glauben betrifft, sich nur auf dieser Erde abspielt. Es wäre fatal, wenn die Christen ihre eigentliche Heimat, den Himmel, vergessen würden, wenn sie danach keine Sehnsucht hätten. Wenn uns diese Sehnsucht fehlt, dann fehlt uns etwas Entscheidendes. Etwas, was sich dann auf unser Leben als Christ auswirkt. Im Psalm heißt es, vergesse ich dich, Jerusalem, so verdorre meine Rechte. Das ist die rechte Hand, das ist die, beim Rechtshänder, die Führungshand. Das ist die Hand, die für Gott arbeitet, die für Gott schafft. Die soll verdorren, nichts mehr machen. Die Hand ist dann so geschwächt, wir sind dann so geschwächt, wir können nichts mehr für den Herrn tun, wenn wir ihn vergessen, wenn wir die Heimat vergessen. Weiter heißt es im Psalm, meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben bleiben, wenn ich deiner nicht gedenke. Wenn unsere Gedanken nur von dieser Welt erfüllt sind, unsere Gedanken, unsere Fantasien, unsere Wünsche, unsere Träume, unser Plan, dann kann es passieren, dass wir sprachlos werden, wenn wir ein Zeugnis sagen sollen, wenn wir von unserem Glauben berichten sollen. Und der Psalmist setzt hier noch eins drauf und sagt, wenn ich nicht lasse, Jerusalem meine höchste Freude sein. Das ist ein Vers, darüber kann man wirklich stolpern. Denn das Leben auf dieser Erde bedeutet für viele Menschen auch etwas sehr Schönes. Es gibt Kultur, es gibt die Natur, es gibt Essen und Trinken, es gibt Sport, es gibt Musik, es gibt Begegnung, es gibt Familie, es gibt Ehe, es gibt Freundschaft. Das ist alles was ganz Schönes. Und dagegen soll ich jetzt sagen, das Schönste aber, das Wichtigste und Tollste, das wäre das, was im Himmel ist. Das war die Aussage im Psalm. Ja, das soll so sein. Denn zu dieser Heimat im Himmel gehört, dass wir dort unseren Vater treffen, dass wir Jesus treffen, dass Jesus uns dort eine persönliche Wohnung vorbereitet. Nur für dich persönlich, eine Wohnung. Ihn werden wir dort sehen. Wir werden Gemeinschaft mit ihm haben. Das sage ich euch, den Juden in Babylon, die da geweint haben, denen brauchtest du sowas nicht sagen. Das war für die vollkommen klar. Die weinten darüber, weil sie wussten, was ihnen fehlt. Die Freude an Jerusalem, das war für sie das Höchste überhaupt. Und dann passiert etwas sehr, sehr Merkwürdiges. Es ist so, wie als würde diese Freude an dieser Heimat Jerusalem, als hätte die eine Kehrseite. Es entsteht so etwas wie ein Hass auf Babylon. Ich muss euch nochmal lesen, wie der Psalm endet. Tochter Babel. Das ist der gleiche Psalm, aus dem ich gelesen habe. Tochter Babel, du Verwüsterin, wohl dem, der deine Kinder nimmt und sie am Felsen zerschmettert. Das ist hart. Die Juden am Euphrat, im Irak, in Babylon, die lehnten Babylon ab. Die hassten die Stadt. Die gingen durch die Stadt und sagten, guck mal die Leute, guck mal die Sprache, guck mal das Essen, guck mal die Religion, guck mal das ganze Verhalten, das kannst du vergessen, das ist ekelhaft. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Und diese Gefahr, die ist für uns auch ein bisschen da. Nicht so extrem vielleicht, aber wir gehen manchmal vielleicht durchs Leben, durch die Medienwelt, durch unsere Zeitungen, durch unsere Büros und sagen, ach, eigentlich will ich damit nichts zu tun haben. Das ist ungeistlich. Das hat mit Gott gar nichts zu tun. Ich sollte mich davon fernhalten. Ich kann mich damit nicht beschäftigen. Das ist nicht meine Welt. Ich halte mich davon fern. Und dann passiert aber in dem Psalm etwas ganz Komisches, weil man hört, man hört bei diesen Heiden eine gewisse Erwartung heraus. Denn, wie haben wir gerade gehört, die uns gefangen hielten, wollten, dass wir dort singen und in unserem Heulen fröhlich sein. Sie sagten, singt uns ein Lied von Zion. Das sagten die Babylonier, sagten das zu den Juden. Gut, das war von oben herabgesprochen. Besatzer auf Weggeführte, auf Gefangene. Das war spöttisch, ironisch vielleicht. Ja. Aber sie wollten wissen, in diesem, wie sie so sagen, was singt ihr für Lieder in Zion? Und das haben wir vielleicht manchmal auch so, dass uns kritische Fragen, spöttische Fragen von anderen erreichen, die mit dem Glauben nichts zu tun haben. Und die stellen dann Fragen, zum Beispiel bei euch vielleicht hier in Homberg. Warum seid ihr eigentlich evangelische Gemeinschaft? Ihr habt doch die Kirche hier. Warum müsst ihr den parallelen Gottesdienst machen? Und der Mann, der hier spricht, hat der studiert? Ist das ein Theologe? Und wo kommt euer Geld her? Wer bezahlt das hier? In Leimsfeld würden Sie vielleicht fragen, was soll denn diese Fußwaschung? Zweimal im Jahr in zwei verschiedenen Räumen lassen sich Männer und Frauen die Füße waschen, gegenseitig. Was soll das? Ist das nicht anachronistisch? Singt uns ein Lied von Zion. Die Heiden fordern ein Zeugnis. Vielleicht steckt da sogar ein bisschen Sehnsucht nach Gott hinter. Vielleicht eine Ahnung, dass die Leute doch was Wichtiges erkannt haben. In unserem Text, in unserer Geschichte, wird die Erwartung der Heiden nicht erfüllt. Die Juden haben gesagt, wie können wir hier ein Lied singen? Wir machen uns doch nicht die Finger, den Mund schmutzig. Hier werden wir unsere Lieder garantiert nicht singen. Wie können wir das Herrenlied singen in fremdem Land? Nein, vor lauter Sehnsucht nach Jerusalem haben die Weggeführten nur geweint. Und es war ein stolzes Weinen. Sie distanzierten sich und sie waren nicht bereit, sich zu engagieren, denn Babylon, sagten sie, das kannst du vergessen. Sie gingen in eine Art innere Immigration. Und das ist für mich die Frage, wie ist meine Einstellung zu der nichtgläubigen Welt, in der ich lebe? Und was kommt bei meinen Sportkameraden, Arbeitskollegen, Nachbarn, was kommt rüber? Welche Einstellung? Spüren die elitäre Zurückhaltung? Spüren sie Rückzug? Oder merken sie, das ist einer, der will sich einbringen, der will sich engagieren, der tut was? Jeremia, der hat die Situation der Juden da am Euphrat richtig erkannt. Und er schreibt einen Brief. Das ist der zweite Text, den wir gehört haben. Wenn wir ihn so hören, dann denken wir, das ist ein schöner Text. Ja, das war die Jahreslosung vor 5 Jahren. Es hört sich schön an. Ja. Aber im Grunde genommen ist es eine scharfe Kritik. Es ist ein Brandbrief. Und der ist auch so angekommen und so verstanden worden. Die zentrale Aussage von Jeremia ist, vergesst deine Stadt Babylon. Suchet das Beste für diese Stadt. Betet dafür. Und die Juden, die kannten ja ihre Geschichte. Die haben gesagt, was für diese Stadt? Durch ein furchtbares Schicksal sind wir in dieser Stadt gelandet. Diese Stadt ist der Inbegriff von Sünde. Das fing schon damals schlecht an, als der Turm in Babel gebaut wurde. Das ist der gleiche Ort. Ne? Da fing das schon an und so ging das weiter. Und wer die Bibel kennt, der weiß, wo das endet. Nämlich in der Offenbarung, bei der Hure Babylon. Ja? Also das ist eine Stadt, über die doch offensichtlich Gott sein Urteil schon längst gesprochen hat. Und da soll ich mich engagieren? Da soll ich irgendwie mich einbringen? Ja, sollen wir machen. Wir sollen die Stadt nicht vergessen, wir sollen uns um die Stadt kümmern. Sagt Jeremia, ernährt euch von der Stadt, es soll der Stadt gut gehen, sie soll nicht kaputt gehen. Und wir können für diese Stadt getrost auch den Namen von unserer Stadt einsetzen. Von Leimsfeld oder von Homberg. Oder den Namen der Einrichtung, wo du arbeitest, Hefata, Hermannschaftsschule, oder den Namen von deinem Verein. Jetzt sagt ihr vielleicht, naja, also was der Thomas da erzählt, das ist ja sehr interessant, aber im Grunde genommen fühle ich mich nicht so wirklich angesprochen, weil ich bin ja eigentlich weltoffen und ich bringe mich ein. Bei der Polizei, im Altenheim, in Hefata, die werden das an irgendeiner Stelle schon klar machen, an wen sie glauben und dass sie bereit sind, auch in dieser Welt Verantwortung zu übernehmen. Und trotzdem, es gibt in uns so Sperren. Mal ganz provokativ gefragt, wer von euch würde sich trauen, im Gebet den Namen des Bundeskanzlers zu nennen? Wer würde das machen? Nein, man betet vielleicht allgemein für die Obrigkeit, aber gezielt zu sagen, lieber Gott, dieser Mann trägt so viel Verantwortung, der hat so viel in der Hand, der braucht so viel Weisheit, der braucht so viel Nervenkraft, der braucht so einen guten Körper, um diesen Job zu machen. Wir brauchen einen guten Bundeskanzler, dann geht es nämlich uns auch gut. So jemanden im Gebet zu begleiten, das ist nicht jedem scheinbar gegeben. Und doch ist es die Erwartung Gottes. Wir hatten mal vor ein paar Jahren eine Bibelstunde in Leimsfeld Und da saß jemand, der war noch relativ frisch im Glauben und die sind ja meistens dann besonders ehrlich. Ne? Und dann sagt unser Pastor auch, bezogen auf die Stelle, betet für die Stadt und so, heißt konkret, betet für Frau Merkel. Und dann sagt der Mann, nee, für die bete ich nicht. Das war so ganz typisch ehrlich gesprochen, da ist eine Sperre, das will ich nicht. Da habe ich selber, das ist ja nicht von meiner Welt. Ne? Andererseits gibt es, war in der gleichen Zeit ungefähr, als dieser kleine Vorfall passierte, hatten wir in unserem Männertreff einen interessanten Abend. Und zwar hatte uns einer eingeladen. Wir machen so einen Treff in Leimsfeld, da kommen die Männer von verschiedenen Kirchen zusammen. Und an dem Abend hat uns jemand eingeladen, der hat unter anderem erzählt, er arbeitet bei der Deutschen Post. Und die Christen der Deutschen Post bundesweit treffen sich virtuell oder wie auch immer, treffen sich zu einem sogenannten Konzerngebet. Ziel, wir beten für unsere Firma, für die Deutsche Post, für die Leitung, für die Mitarbeiter. Wir beten um Weisheit, um Schutz und diese Dinge. Das hat mich sehr beeindruckt. Ein anderes Beispiel, und da habe ich eine nette Frau eingeladen, uns heute hier zu begleiten, das ist die Martina Lodemann. Die hat auch eine Idee entwickelt, wie man sich in seiner Stadt einbringen kann. Und das würde sie uns jetzt gerne in ein paar Minuten erklären.
Ich bin auch so eine, die irgendwann mal zugezogen ist vor über 25 Jahren und auch gesagt habe, Gott, was willst du eigentlich hier von mir? Ich will überhaupt nicht in Nordhessen wohnen. Irgendwann habe ich mich damit arrangiert, habe alles Mögliche gemacht und habe einen Traum gehabt, ganz lange schon, zu den Liedern heute, wie mit Träumen drin. Und dann bin ich vor ein, zwei Jahren krank geworden. Ich arbeite im therapeutischen Bereich mit chronisch psychisch kranken Menschen und wusste aber, irgendwann möchte ich noch selbstständig sein. Ja, aber das träumt man so vor sich hin und denkt, naja, irgendwann mal, man wird dann älter und älter und denkt, ja, vielleicht kriegst du es noch auf die Reihe. Dann war ich krank und Anfang des Jahres hat meine Mutter zu mir gesagt, sag mal, du musst noch irgendwas anderes machen, außer dich mit kranken Menschen zu umgeben, ohne dass es schlecht wäre. Ich mache das echt gerne. Sag ich, ja, ich habe einen Traum. Ich würde nämlich gerne einen Laden aufmachen. Einen Laden mit Kleidung, Secondhand-Kleidung für Männer und Frauen. Sagt sie, ja, dann mach doch einfach. Und ich denke, ja, so einfach ist es jetzt auch nicht. Also gut, dann habe ich angefangen zu gucken, wo könntest du den Laden denn machen? Dann habe ich in Ziegenhain geguckt, in Neukirchen geguckt, in Homberg. Und ich habe gebetet und habe gesagt, Gott, wenn du das möchtest, dann möchte ich gerne an einem Marktplatz sein, in einer Stadt, wo Laufkundschaft ist. Und dann bin ich übers Gründerzentrum. Irgendwie hat der Dr. Ritz meine Adresse gekriegt und hat mich angeschrieben, sagt, Frau Lodemann, wünschen Sie sich doch einen Laden am Marktplatz. Gucken Sie mal, was Ihnen gefallen würde, und schreiben Sie mir das. Das habe ich gemacht. Und ich hatte innerhalb von 2 Wochen einen Laden. Das fand ich total irre. Also ich habe den Schlüssel jetzt tatsächlich schon seit ein paar Wochen. Finde ich total cool. Ich war schon ein paar Mal drin. Der Laden ist noch eine Baustelle im Augenblick. Ich möchte aber Ende Januar gerne eröffnen. Und dann habe ich bei einem Treffen vom Gründerzentrum gesagt, ja, also ich möchte damit kein Geld verdienen. Das ist mir nicht wichtig. Hauptsache, ich kriege die Miete rein, denn ich verdiene ja mein Geld bei der Arbeit. Ich möchte gerne Menschen eine Wertschätzung geben. Die haben mich natürlich angegrinst und gedacht, die hat ja echt eins an der Klatsche. Also was war die denn vom Problem? Ja, sie wollen doch Geld verdienen, sage ich. Nee, eigentlich nicht. Ich möchte gerne, dass Menschen gut geht, dass sie sich wohlfühlen und dass sie vielleicht auch was vom Segen Gottes mitkriegen. Das habe ich denen aber so nicht gesagt. Und es kommt jetzt so und es ist total verrückt, wie mir Türen aufgehen, die ich noch nicht mal angelangt habe. Also ich denke, was ist denn jetzt los? Und ich kann das kaum fassen, wie sich das weiterentwickelt, wie sich ein Logo entwickelt mit meinen Kindern und mir oder wie jetzt auch hier sein darf, wie ich Zeitungsanfragen kriege und wo ich merke, Gott ist dabei. Und das ist so was, wo man sagt, geh einfach los und man kann seine Komfortzone in der Gemeinde wirklich verlassen. Ich habe in der Gemeinde sehr viel gemacht, habe es auf ein Minimum reduziert und nehme die Kraft jetzt und möchte das machen. Ich will euch auch nur Mut machen. Geht einfach mal euren Begabungen nach und fragt Gott, wo euer Platz ist.
Ja, vielen Dank für dieses interessante Beispiel, wie jemand in die Welt hineingeht und etwas bewegen will. Und Stichwort Komfortzone, das war ein Stück weit, was die Juden sich an dem Euphrat eingerichtet hatten. Da, wo sie unter sich waren und weinen und traurig sein konnten. Der Jeremia, der macht das ja sehr konkret. Der sagt, ihr sollt ja euch niederlassen, ihr sollt euch etablieren. Und er sagt zum Beispiel, baut euch Häuser. Baut euch da in Babylon Häuser. Und wer von euch ein Haus hat, der weiß, wenn man so ein Haus baut, erstens kostet das Geld, Nerven und Kraft. Und das hat eine Perspektive. Wer ein Haus baut, der will dort erstmal bleiben. Davon geht der Jeremia aus. Und das haben die Juden nicht gerne gehört. Dann schreibt er weiter, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Das heißt, den Juden wurde jetzt zugemutet, dass sie sich auch noch von dieser Esskultur sozusagen beeinflussen lassen sollen. Sie sollen das essen, was es dort gibt. Das steht nicht, nehmt eure schönen Weintrauben und Oliven aus Palästina und pflanzt neu, sondern nein, hier, ihr seid jetzt in Babylon, lasst euch darauf ein. Das steht für mich für falsche Berührungsängste mit der Welt. Der Leif wird das vielleicht wissen, wir sind ja in diesem Karateverein und wenn man das Training beginnt, dann verbeugt man sich. Ja, und das zeigt einfach, dass man Respekt hat vor diesem Sport, vor seinem Lehrer und eben auch, man will nicht mutwillig Menschen verletzen. Und ich habe gedacht, ich nehme mal Leute aus meiner Gemeinde mit zum Karatetraining. Und hat einer gesagt, das war ganz nett, aber da gehe ich nie wieder hin. Sag ich, warum nicht? Sagt er, ich verbeuge mich nur vor Gott. Klare Aussage. Das hat mich befremdet. Ich habe noch erklärt, was dahinter steckt. Da war wieder auch so eine Berührungsangst, dass man sagt, nee, das ist mir, okay. Aber der Jeremia, der war so hart, der geht noch Schritte weiter. Der sagt zum Beispiel, heiratet und zeugt Kinder. Das sagt er den Juden in Babylon. Wählt für eure Söhne Frauen aus und lasst eure Töchter heiraten, damit auch sie Kinder zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Das ist jetzt wirklich ein starkes Stück gewesen, weil das würde bedeuten, Kinder kriegen in Babylon, dass Babylon als Name in die Ahnentafel der Juden eingeht. Und die hatten ja ein Bewusstsein für Tradition, für Familiengeschichte. Wenn ihr mal die Bibel aufschlagt, da gibt es manche Kapitel, die bestehen nur aus Namen, wo erklärt wird, wer von wem abstammt. Ja? Und oft wird halt mit dem Namen auch der Ort verbunden, wo man herkommt. Und der Jeremia, der geht auch noch einen Schritt weiter. Der sagt sogar, auch eure Enkel sollen hier geboren werden. Der hatte wirklich die Perspektive, ihr bleibt erstmal hier. Das hat die Juden wirklich erbleichen lassen. Das hat die erbleichen lassen. Wenn die es vorgestellt haben, sie gehen irgendwann mal zurück nach Palästina. Ja, normalerweise hat man gesagt, ja, wer bist du? Ja, ich bin der Barnabas aus Jerusalem. Ah, Jerusalem, gute Adresse. Wenn du gesagt hast, ich bin der Simon aus Nazareth, ja, das war schon nicht ganz so toll. Wenn du gesagt hast, ich bin der Thomas aus Samaria, war nicht so gut. Aber wenn du gesagt hast, ich bin Matthias aus Babylon. Das war peinlich. Und das hatten die vor Augen. Und das hat der Jeremia ihnen zugemutet. Voll einsteigen in diese Stadt. Nicht wenige Menschen in Deutschland stellen sich überhaupt die Frage, ob man auch Kinder kriegen soll. Die sagen, nein, das Leben ist so gefährlich, die Perspektiven so schlecht, wir wollen gar keine Kinder. Und das habe ich in meinem Bekanntenkreis, habe ich das. Und das sind keine Christen, das sind ganz normale Menschen, die sagen, wir wollen kein Kind. Und ich würde sagen, solange, das ist so ein schöner Spruch von so einer Geburtskarte, solange noch Kinder geboren werden, ist das ein Zeichen, dass Gott diese Welt noch nicht aufgegeben hat. Jeremia, der hat einen ganz praktischen Gedanken dabei. Der hat sich gesagt, wenn die Juden zahlenmäßig groß werden in Babylon, dann werden sie auch mehr Einfluss haben. Und das gilt natürlich auch heute für uns. Je mehr Christen in einem Verein sind, in einem Parlament sitzen, in einer Schule arbeiten, desto stärker wird der christliche Einfluss sein. Und das gilt auch für Medien, Stichwort Bibel-TV, das gilt für Zeitungen, egal, für alles. Und, was ihr oft vergesst, Jeremia sagt, ihr tut euch selber damit einen Gefallen. Denn wenn es deiner Stadt gut geht, und es wird dir gut gehen, wenn du dich engagierst, dann wird es dir gut gehen. Jeremia möchte also, dass die Juden in der Verbannung die richtige Einstellung zu ihrer Stadt bekommen. Und das wäre auch für uns der Schlüssel für eine richtige Einstellung gegenüber unserem Ort. Suche der Stadt Bestes, betet für sie zum Herrn. Die richtige Einstellung, die hinter allen Beispielen steht, wenn wir Häuser bauen, wenn wir uns einbringen, wir zeigen, die Stadt ist uns wichtig. Wenn ich die Einstellung habe, die Welt kann mir gestohlen werden, meine Schule ist mir egal, meine Nachbarn sind eh verloren, dann entferne ich mich sehr, sehr weit von den Gedanken Gottes über diese Welt. Denn er hat ja auf seinen Sohn verzichtet, um diese Welt nicht aufzugeben. Deswegen dürfen wir das auch nicht. Es gibt noch eine schöne Geschichte, die ist einige Jahrhunderte später passiert. Die Babylonier haben ihre Weltherrschaft verloren. Dann kamen, glaube ich, die Perser, dann kamen die Römer. Und im römischen Weltreich hat sich der christliche Glaube verbreitet, aber erst später. Zunächst gab es Repressalien, Verfolgung. Und von dem Petrus wird eine Geschichte überliefert, da ist er in Rom, soll der Gemeinde dienen und er flieht aber aus Rom, weil er Angst vor dem Tod hat. Und auf der Via Appia, die aus Rom rausführt, begegnet ihm der Auferstandene. Der Auferstandene Jesus trifft ihn, der schaut Richtung Rom, Petrus schaut Richtung nach draußen und dann richtet Petrus die berühmten Worte an Jesus: Quo vadis, Domine? Herr, wohin gehst du? Und Jesus sagt: Venio iterum crucifigi. Ich gehe, um mich abermals kreuzigen zu lassen. Da kriegt der Petrus einen solchen Schrecken und ihm gehen die Augen auf, dass er sich umdreht und in die Stadt zurückgeht und seinen Dienst tut und dort auch letztlich stirbt. Wenn wir uns diesen Brief des Jeremia vorstellen, dann muss man auch erkennen, muss zur Kenntnis nehmen, es besteht natürlich eine gewisse Gefahr. Bei dem Psalm besteht die Gefahr, dass man sich zu sehr auf die Heimat konzentriert, die Welt als Jammertal betrachtet und nur noch auf die Ewigkeit ausgerichtet ist. Bei dem Brief von Jeremia besteht die Gefahr, dass man sich zu sehr anpasst, dass man die Integration vielleicht zu gut macht, mit anderen Worten, dass man in der Welt aufgeht und sein Profil verliert, weil es einem einfach zu gut geht, zu gut gefällt. Und tatsächlich ist das den Juden dort so passiert. 70 Jahre nach der Deportation, nach der Wegführung, geht eine Prophezeiung in Erfüllung und der neue König, Kyros, erlaubt den Juden, dass sie in ihre Heimat zurückgehen. Der möchte sogar den Tempelbau unterstützen. Und da freuen sich die Juden, aber nicht alle. Ein Großteil, der hat sich so wunderbar arrangiert und etabliert, der ist tatsächlich in Babylon geblieben. Wir sehen, man kann links und rechts vom Pferd runterfallen und die Frage ist, wie machen wir es jetzt richtig? Welchen Ratschlag würde uns Jesus geben? Was würde er sagen? Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Dazu berufe ich euch nicht, dafür bekommst du keine Begabung, keine Gabe. Du bist das Salz der Erde. Und egal, wo du hinkommst, wirst du einen Einfluss ausüben. Aber wenn du darauf verzichtest, dann wird es etwas mit dir machen. Dann wird man dich beeinflussen. Dazwischen gibt es nicht viel. Und ehe wir uns versehen, ist unsere Missionsaufgabe eigentlich eine Existenzfrage für unseren Glauben geworden. Einen zweiten Tipp habe ich bei Paulus gefunden. Das finden wir im 1. Korintherbrief, Vers 5 ab 9. Da geht es um ein Problem in der Gemeinde mit Unzucht und wie geht die Gemeindeleitung damit um. Da schreibt der Paulus, ich habe euch schon einmal geschrieben, dass ihr als Christen nichts mit Leuten zu tun haben sollt, die Unzucht treiben. Damit habe ich freilich nicht alle auf der Welt gemeint, die zügellos leben oder habgierig sind oder abergläubisch sind oder stehlen. Ich fürchte, dann müsstet ihr die Welt verlassen. Nein, ich meinte, dass ihr euch von all denen trennen sollt, die sich Christen nennen und trotzdem Unzucht treiben, geldgierig sind oder Trinker sind oder Diebe. Mit solchen Leuten sollt ihr nichts zu tun haben. Das heißt also nach innen, sagt der Paulus, eine klare Kante, da grenzt euch ab, aber nicht nach außen. Wenn wir es anders formulieren, wir haben es in einer Welt zu tun, da gibt es Menschen, die leben nicht nach den 10 Geboten, die machen schlimme Dinge, die sind habgierig, abergläubisch, was auch immer. Aber wenn wir die Begegnung mit denen scheuen würden, dann müssten wir die Welt verlassen oder sie. Und das Gegenteil sagt Paulus, ihr seid in der Welt, ihr bleibt in der Welt und ihr bewährt euch in dem Kontakt, in der Begegnung mit den Menschen. Kontakte suchen und pflegen, den Juden ein Jude sein, den Griechen ein Griechen, es könnten die Christen von morgen sein. Amen.